In einem fernen Land lebte einst ein König, den hatte am Ende seines Lebens Schwermut befallen. Schaut, sprach er, ich habe in meinem Erdenleben alles erfahren und gesehen, was ein Sterblicher nur erleben kann und mit den Sinnen erfassen kann. Nur eines habe ich nicht schauen können, Gott, ihn möchte ich wahrnehmen. Der König befahl, allen Ratgebern, Weisen und Priestern, ihm Gott nahe zu bringen. Schwerste Strafen wurden ihnen angedroht, wenn sie das nicht könnten. Der Regent stellte eine Frist von nur 3 Tagen. Trauer bemächtigte sich der Bewohner des königlichen Palastes und alle erwarteten ihr baldiges Ende. Genau nach Ablauf der 3-tägigen Frist um die Mittagsstunde ließ der König sie vor sich rufen. Der Mund der Weisen und Priester blieb jedoch stumm, und der König war in seinem Zorne bereit, das Todesurteil zu fällen. Da kam ein Hirte vom Felde, der des Königs Befehl vernommen hatte, und sprach: Gestatte mir, o König, dass ich deinen Wunsch erfülle. Gut, entgegnete der König, aber bedenke, dass es um deinen Kopf geht. Der Hirte führte den König auf einen freien Platz und wies auf die Sonne. Schau hin, sprach er. Der König erhob sein Haupt und wollte in die Sonne blicken, aber der Glanz blendete seine Augen. Er senkte den Kopf und schloss die Augen. Willst du, dass ich mein Augenlicht verliere? Sprach er zu dem Hirten. Aber König, das ist doch nur ein Teil der Schöpfung, ein schwacher Abglanz der Größe Gottes. Die Sonne ist ein Funke seines strahlenden Feuers. Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden Augen Gott schauen? Suche ihn mit anderen Augen.
Gott sehen, das wäre der Höhepunkt seines Lebens gewesen von dem König. Gott schauen. Ja, wer möchte das nicht? Vielleicht ist das unbewusst oder bewusst Ziel eines jeden Lebens, dass man mit dem verbunden ist, der die Quelle von allem ist. In Kontakt mit dem Höchsten stehen, spirituell sein, das ist sehr begehrt heute. Viele verbinden das aber nicht mit einem religiösen Denken, also einer Religion, wo es ein bestimmtes Lehrgebäude gibt und Traditionen. Nein, man will Gott einfach so nahe kommen, ja, ergriffen sein, etwas spüren vom Überirdischen. Einerseits ist das ja die tägliche Erfahrung, dass wir Gott nicht sehen können. Dass wir Gott nicht sehen können. Und das ist ja auch eins der ersten Dinge, die wir Kindern beibringen müssen, wenn wir ihnen erklären, dass Gott unsichtbar ist und trotzdem da. Kinder verstehen das in der Regel sehr gut, besser als wir Erwachsene. Gott können wir nicht mit unseren natürlichen Augen sehen, aber wir können ihn mit unserem Herzen erkennen. Und es lohnt sich da, einer Herzenslehre nachzugehen, zu erforschen, worum es geht, da in deinem Herzen. Jesus sagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz, das ist also das Wahrnehmungsorgan, um das es geht, wenn man Gott sehen will. Problem, nicht jeder hat ein reines Herz. Und Jesu würde ja nicht die beglückwünschen, die das haben, wenn es alltäglich wäre. Ja, was ist das überhaupt? Ein reines Herz. Ein reines Herz. Rein heißt ja frei von Dreck. Ne? wie eine völlig verdreckte Brille, meine Frau ermahnt mich da manchmal, unsere Sicht trübt und ein wahres Erkennen unmöglich macht, so ist es auch mit unserem Herzen. Wenn es nicht rein ist, können wir Gott auch nicht sehen. Ja, an welche Art der Verschmutzung des Herzens können wir da denken? Ich möchte aus meiner Erfahrung heraus 6 verschiedene Dinge oder Einstellungen nennen. Aber die Liste ist nicht exklusiv, das ist offen. Du kannst da deine Sachen ergänzen. Also, ein reines Herz ist frei von Groll. Groll. Was ist das? Groll entsteht, wenn ich mich übervorteilt fühle oder ungerecht behandelt. Wenn ich für mich einen Anspruch erhebe, den mir die Welt nicht erfüllt. Groll hindert mich daran, Gott zu sehen, denn ich bin dann innerlich ein einziger großer Vorwurf. Ich versteife mich auf etwas, was unerfüllbar ist. Ich versteife mich zum Beispiel darauf, dass etwas passiert wäre, was da passiert ist. Also, das ist passiert und das hätte nicht passieren dürfen. Darauf versteife ich mich. Es hätte anders kommen sollen. Aber da es jetzt nun mal so gekommen ist, wie es ist, kann ich ja nichts mehr daran ändern. Was ist das Lösungsmittel für so einen Dreck? Wie kann man den Dreck des Grolls wegbekommen? Das Lösungsmittel für Groll ist Vergebung. Vergebung. Wem grollst du in deinem Herzen? Manchmal grollt man sich ja auch selber, wenn man sagt, schon wieder. Oops, I did it again. Ich habe es schon wieder gemacht. Wie willst du dein Herz davor reinigen? Fang bald damit an. Sonst ist deine Sicht auf Gott getrübt. Vergebe dir, vergebe anderen. Gib es ab an Gott. Wenn man diese trübe Suppe des Grolls auf der Seele lässt, führt das gleich zum nächsten Dreck auf der Seele, nämlich zur Bitterkeit. Bitterkeit entsteht oft aus zu lange mit sich rumgeschrepptem Groll. Und besonders dann, wenn der Groll sich gegen Gott richtet. Es ist so, als ob die Wunde Groll dann sich auch noch entzündet. Man verkapselt sich in sich selbst. Man verliert jede Fähigkeit zum Mitgefühl, Bitterkeit. Nicht nur andere Menschen werden abgelehnt, sondern auch das Leben selbst wird abgelehnt. Es macht alles keinen Spaß mehr. Man kann nichts genießen, man kann auch anderen nichts Gutes gönnen, sich nicht mit anderen freuen. Oft entdeckt man vielleicht, dass der Grund für die Bitterkeit dann gar nicht mehr so bekannt ist. Es ist nicht mehr klar. Es wird zum Lebensmuster. Man bekommt ja auch Aufmerksamkeit, wenn man bitter ist. Nicht wahr? Denn man hat das Talent, es zu zeigen. Und andere kümmern sich um einen und wollen einem helfen. Und das ist schön. Man lässt sich dann helfen, dann könnte die Bitterkeit ja vorbeigehen und man könnte nicht mehr so aufmerksam bedacht werden. Dann wird es einsam um einen. Was ist denn nun ein mögliches Gegenmittel gegen Bitterkeit, wenn man den Groll schon gar nicht mehr weiß? Was ist das Gegenmittel? Das Gegenmittel gegen Bitterkeit ist das Einüben von Dankbarkeit. Dankbarkeit gegen die Bitterkeit. Dankbarkeit setzt alles wieder in den richtigen Rahmen. Die kleinen Dinge des Alltags, die ja in Wirklichkeit große Dinge sind, wie man dann entdecken kann. Der nächste Dreck. Die Gier. Ein reines Herz ist frei von Gier. Wenn Gier das Herz erfüllt, dann hat ja anderes gar keinen Platz mehr. Man dreht sich schnell in einem Hamsterrad, um das zu erreichen, was man haben will. Und wenn man es dann hat, dann dreht man sich weiter, anstatt es zu genießen, weil man muss das ja dann pflegen und ausbauen und wehe, es klaut einer. Schon Kohelet im Alten Testament sagt, wer am Geld hängt, wird nie genug davon bekommen. Wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Und das ist alles so sinnlos. Im ersten Brief des Johannes 2 steht, die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Das alles ist aber nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht doch mit ihr all ihren Verlockungen. Wer aber den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Ich kenne auch einen Spruch, einen moderneren Spruch, einer Beschreibung von Gier, lautet so: Man kauft vom Geld, das man nicht hat, Sachen, die man nicht braucht, um Leuten zu imponieren, die man nicht mag. Hindert dich Gier daran, den Willen Gottes zu tun? Dann wirst du Gott auch nicht sehen. Es gibt auch die Gier nach Erlebnissen, immer mehr Top-Hochgefühlen, wie in einer Sucht. Hab natürlich nichts gegen eine Gipfelwanderung, nichts gegen ein tolles Konzert oder einen Traumurlaubsreise. Das kann man sich ab und zu gönnen und gehört dazu zum Leben, eine Gipfelerfahrung. Aber das dauernde Jagen danach, immer noch mehr und seine Zeit ausfüllen, das wird irgendwann schal. Und das wirkt dann nicht mehr. Und Gott findet man damit gar nicht. Getriebenheit ist vielleicht ungewohnt, habt ihr vielleicht nicht erwartet. Dreck auf der Seele, Getriebenheit. Getriebenheit kann sehr verschieden aussehen. Mach schnell, sei perfekt, mach es allen recht. Streng dich an, rette die Welt. Egal, was dich innerlich antreibt, es ist jedenfalls nicht Gott, der wie ein Sklaventreiber handelt. Das sind meistens verinnerlichte frühe Lernerfahrungen, denen wir mehr glauben als Gottes Zusagen, gerade hier aus der Bergpredigt. Wir haben zum Beispiel seit einem guten halben Jahr einen neuen Pastor bei uns in der Gemeinde und bei den Berufungsgesprächen hat er erzählt von einem Burnout, den er in seiner zweiten Stelle als Pastor hatte. Es war ja alles für den Herrn. Man musste ja die Gemeinde vorausbringen. Und dann noch das und dann noch das und das müsste auch noch erledigt werden und man muss dahin und dorthin und man konnte auch einiges gut und besser als andere, deshalb machte man es, bis es nicht mehr ging. Und er konnte erst den Weg zur Heilung einschlagen, als ihm ein nichtchristlicher Berater fragte, wer treibt sie eigentlich an? Wer ist das? Wer treibt sie an, so viel zu arbeiten? Dann wurde ihm klar, dass er innere Antreiber hatte, die ihn über die Klippe getrieben haben. Wenn wir dagegen anfangen, uns einfach von Gott lieben zu lassen, wenn wir ihm vertrauen, dann verlieren diese Antreiber langsam aber sicher ihre Kraft. Aber solange wir uns mit diesen Antreibern identifizieren und sagen, nein, wir müssen noch mehr Seelen retten und das ist so, ich bin so, ich will so sein, ich habe die Berufung, solange wir diesen inneren Antreibern freien Raum lassen, hindern wir uns selbst, mit Gott in Kontakt zu treten. Stolz, was denkt ihr jetzt, können wir schnell beiseite lassen, ist ja keiner von uns. Ne? Das sind immer die anderen, die sind stolz. Aber wenn jemand unseren Stolz verletzt, wenn jemand sich über uns lustig macht und so ein bisschen zu viel über der Grenze, dann merken wir ganz schnell, wie stolz wir sind. Stolz stellt sich blind für die eigenen Fehler, blind fürs Schwachsein. Und ein Stolzer will auch keine Hilfe annehmen. Nee, brauche ich nicht. Aber gerade der Stolz ist es, der uns hindert, Gott zu begegnen. Denn wer sich nichts schenken lässt oder wer keine Schuld eingestehen will, nicht eingestehen will, sein Anteil an der misslichen Situation, der kann auch keine Erlösung erfahren. Letzter Punkt ist mir wichtig, vielleicht auch ungewöhnlich. Urteilen. Ja, wir verurteilen ja alles. Meinungen, Geschmack, den Glauben anderer Menschen. Wir maßen uns an zu beurteilen, wie andere ihren Beruf ausüben, wie andere ihr Leben gestalten, wen andere lieben und ob sie das überhaupt dürfen, wie sie ihren Vorgarten sauber halten und so weiter. Wir beurteilen, wie sie aussehen, wie sie reden, wie sie lachen, worüber sie lachen. Und dabei geht uns das alles überhaupt nichts an. Überhaupt nichts an. Es ist ja richtig, dass Vorurteile überlebensnotwendig sind. Ich will mal eine Lanze brechen für Vorurteile. Denn sie helfen uns, schnell Situationen einzuordnen. Die Evolution hat ja bei allen Lebewesen ein blitzartiges Einsortieren in Freund und Feind hervorgebracht. Und das hat sich bewährt. Das ist ein Schutz. Aber wenn wir zu schnell dabei sind, nach dem Vorurteil das Verurteilen folgen zu lassen, dann werden wir unsere Stellung als Geschöpf Gottes nicht gerecht. Gott allein ist der Richter der Menschen. Wer alles, was ihm begegnet, innerlich ständig verurteilt und sich selbst damit über andere stellt, der ist so wie der Mann mit dem Balken im Auge, den Jesus einmal beschreibt. Einen klaren Blick auf Gott hat der jedenfalls auch nicht. Wenn wir also Gott sehen wollen mit dem Herzen, dann brauchen wir ein reines Herz. Wenn wir Gott sehen wollen, ist es Zeit, mit dem Entrümpeln anzufangen. Wahrscheinlich werden wir bei allem Bemühen es nie alles hinausschaffen können aus dem Herzen. Gott weiß das. Er macht seine Gnade davon nicht abhängig. Er lässt sich auch blicken, wenn wir noch nicht ganz fertig sind mit dem Brilleputzen. Das ist ja auch das Evangelium, dass Gott uns ein reines Herz schenkt. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gott tut alles, was nötig ist, um uns seine Liebe zu schenken. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das Lied werden wir nachher noch singen, ein Kanon. Gott tut das, wenn ich es möchte, wenn ich es zulasse, tut Gott das. Vorhin wurde die Geschichte von Leo Tolstoi noch nicht ganz zu Ende gelesen. Wir hören zum Schluss jetzt den zweiten Teil dieser Geschichte.
Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden Augen Gott schauen? Suche ihn mit anderen Augen. Der Einfall gefiel dem König. Er sprach zu dem Hirten: Ich erkenne deinen Geist und ich sehe die Größe deiner Seele. Beantworte mir nun meine nächste Frage: Was war vor Gott? Nach einigem Nachsinnen meint der Hirte: Zürne mir nicht wegen meiner Bitte, beginne zu zählen. Der König begann: 1, 2, nein, unterbrach ihn der Hirte, nicht so. Beginne mit dem, was vor eins kommt. Wie kann ich das? Vor eins gibt es doch nichts. Sehr weise gesprochen, o Herr. Auch vor Gott gab es nichts. Diese Antwort gefiel dem König noch besser als die vorhergegangene. Ich werde dich reich beschenken. Vorher aber beantworte mir noch eine dritte Frage. Was tut Gott? Der Hirte bemerkte, dass das Herz des Königs weich geworden war. Gut, entgegnete er, auch diese Frage kann ich beantworten. Nur um eins bitte ich dich. Lass uns für ein Weilchen die Kleider wechseln. So legte der König die Zeichen seiner Königswürde ab und kleidete damit den Hirten. Dann legte er sich selbst den unscheinbaren Rock des Hirten an und hängte sich die Hirtentasche um. Der Hirte setzte sich nun auf den Thron und ergriff das Zepter und wies damit auf den an den Thronstufen mit seiner Hirtentasche stehenden König. Siehst du, das macht Gott. Die einen erhebt er auf den Thron und die anderen heißt er heruntersteigen. Daraufhin zog der Hirte wieder die eigenen Kleider an, der König aber stand versonnen da. Das letzte Wort dieses schlichten Hirten brannte in seiner Seele. Plötzlich erkannte er sich und mit Freude sprach er: Jetzt erkenne ich Gott.